bevor wir gemeinsam beten, werde ich ein Wort lesen aus Apostelgeschichte, das wir ja alle bereits kennen. Apostelgeschichte 22, von Vers 1. Werte Brüder und Väter, hört jetzt meine Rechtfertigung vor euch an. Als sie nun hörten, dass er in hebräischer Sprache zu ihnen redete, verhielten sie sich noch ruhiger und er fuhr fort. Ich bin ein Jude geboren zu Tarsus in Caesarea, aber hier in dieser Stadt erzogen zu den Füßen Gamaliels habe ich meine Ausbildung in strenger Befolgung des Gesetzes unserer Väter erhalten und bin ein ebensolcher Eiferer für Gott gewesen, wie ihr alle es noch heute seid. Als solcher habe ich auch diese Glaubenserrichtung bis auf den Tod verfolgt, indem ich Männer wie Frauen in Ketten legte und ins Gefängnis werfen ließ, wie mir das auch der hohe Priester und der gesamte Rat der Ältesten bezeugen können. Von diesen habe ich mir sogar Briefe an unsere Volksgenossen geben lassen und mich nach Damaskus begeben, um auch die Leute dort gefesselt zur Bestrafung nach Jerusalem zu bringen. Da geschah es, als ich mich auf dem Wege dorthin befand und in die Nähe von Damaskus gekommen war, dass mich zur Mittagszeit plötzlich ein helles Licht vom Himmel her umstrahlte. Ich stürzte zu Boden und hörte eine Stimme, die mir zurief, »Saul, Saul, was verfolgst du mich?« Ich antwortete, »Wer bist du, Herr?« Er sagte zu mir, »Ich bin Jesus von Nazareth, den du verfolgst.« Meine Begleiter nahmen zwar das Licht wahr, hörten aber die Stimme dessen nicht, der zu mir redete. Ich fragte dann, »Was soll ich tun, Herr?« Da antwortete mir der Herr, »Steh auf und geh nach Damaskus. Dort wirst du Auskunft über alles erhalten, was dir zu tun verordnet ist. Weil ich nun von dem Glanz jenes Lichtes geblendet nicht sehen konnte, wurde ich von meinen Begleitern an der Hand geführt und gelangte so nach Damaskus. Dort kam ein gewisser Ananias, ein gesetzesfrommer Mann, der sich der Anerkennung aller dortigen Juden erfreute, zu mir, trat vor mich hin und sagte zu mir, »Bruder Saul, werde wiedersehend.« Und augenblicklich erhielt ich das Augenlicht zurück und konnte ihn sehen. Er aber fuhr fort, »Der Gott, unser Väter, hat dich dazu bestimmt, seinen Willen zu erkennen und den Gerechten zu sehen und einen Ruf aus seinem Munde zu vernehmen, denn du sollst Zeugnis für ihn vor allen Menschen ablegen vor dem, was du gesehen und gehört hast. Und nun, was zögerst du noch? Stehe auf, lass dich taufen und wasche deine Sünden ab, indem du seinen Namen anrufst. Als ich dann nach Jerusalem zurückgekehrt war und im Tempel betete, geriet ich in Verzückung und sah ihn, der mir gebot, beeile dich und verlass Jerusalem schleunigst, denn man wird hier dein Zeugnis über mich nicht annehmen. Da entgegnete ich, Herr, sie wissen doch selbst, dass ich es gewesen bin, der die an dich Gläubigen ins Gefängnis geworfen und in den Synagogen auspeitschen ließ. Und als das Blut deines Zeugen Stephanus geflossen wurde, da habe auch ich dabei gestanden und Freude daran gehabt und wache bei den Mänteln derer gehalten, die ihm ums Leben brachten. Doch er antwortete mir, mache dich auf den Weg, denn ich will dich in die Ferne zu den Heiden senden. Bis hierhin dieses kostbare Wort. Lasst uns aufstehen und beten. Himmlischer Vater, wir danken dir gemeinsam in dieser Stunde. Herr, für das Vorrecht, dass wir hier sein können und dürfen, o Gott. Du siehst unsere Herzen, du kennst unser Verlangen, du weißt, o Gott, wonach wir ausschauen halten, o Herr. Alleine von dir, Herr, von dem die Hilfe kommt, danach schauen wir aus und bitten dich, Herr Jesus Christus, segne uns, segne dein Volk, segne dein Wort, segne alle, o Gott, die zu dir aufschauen, Herr, die zu dir beten, o Gott. Hilf uns und sei uns gnädig, Herr. Berühre du die Lippen und den Mund, dadurch du reden möchtest und reden werdest, o Gott. Schenke Gnade zum Preise deines Namens. Amen. Amen. Wir setzen uns.
Lob und Dank sei dem Herrn für das Vorrecht, dass wir hier sein können. Ihr merkt ja, dass meine Stimme noch nicht wieder gut ist, aber die Stimmung ist besser. Ich möchte lieber eine gute Stimmung als eine schlechte Stimme. Aber wie auch alles sei, wir sind Gott für das Wochenende noch dankbar. Ihr könnt euch ja vorstellen, dass man selber hier ist und Dinge ausspricht, die man vorher nicht gesehen, gewusst, nicht dargelegt hat. Und wenn man dann die Treue Gottes in allem sieht, dann weiß man seine Gnade zu schätzen. Am Montagabend waren wir als Brüder zusammen und haben versucht, den Willen Gottes zu erkennen und uns die Frage gestellt, wie wir Gott näher kommen können, wie die Versammlungen gestaltet werden können, damit Gott voll und ganz zu seinem Recht kommt. Ihr wisst ja, das Gewaltige in den Predigten oder Gottesdiensten eines Paulus und eines Petrus und eines Philippus und eines Bruder Brenhim war nicht die lange oder kurze Ansprache, nicht allein die Darlegung der göttlichen Geheimnisse, sondern die Frucht Gottes, die aus dem Wort und durch den Geist hervorkam. Und das ist uns zu einem Anliegen geworden. Und ich musste nach einem besonderen Erlebnis gestern Abend, das ja noch bis in die Nacht hinein dauerte, musste ich heute so dem Herrn sagen, als die Männer aus Amerika kamen und fragten, wo ist die Erweckung in Wales? Ihr erinnert euch daran? Und man fragte wohl, wenn ich es recht im Gedächtnis habe, einen Bobby, einen Polizisten, stimmt's? Und die Herrschaften erwarteten eine Wegweisung, da nimm den Zug so und so und den Bus und dann nochmal umsteigen und dann nochmal so und dann kommst du oder kommt ihr irgendwann dorthin. Und dieser Mann sagt, ich bin die Erweckung von Wales. Und ich habe dem Herrn das alles auch so gesagt und ihn darum gebeten, dass er mich und dass er uns zu, ja, wenn ich jetzt mal sage, zu einer Wiedererstattung, zu dem, worum es heute geht, macht, dann ist das nicht zu viel verlangt. Bei Gott stimmt ja Wort und Erlebnis und Tat immer überein. Warum sollten in diesen Tagen Gottes Taten und Gottes Worte nicht übereinstimmen? Jedes Mal haben Menschen in der bestimmten Erweckung das von Gott empfangen, was ihnen gepredigt wurde. Und das haben wir ganz deutlich mitbekommen. Mehr als gepredigt wurde, haben Menschen selten erlebt und empfangen. Aber in der Zeit der Rechtfertigung haben sie geglaubt und das Gepredigte mit nach Hause genommen. Sie waren die Gerechtfertigten aus Gnaden. Für sie war es nicht nur eine Predigt, die plötzlich da gehalten wurde, sondern ein Wort, das in sie drang. Der Geist machte es lebendig und sie waren das Resultat dieser Verkündigung. Das Gleiche war in den Tagen der Heiligungsbewegung, dasselbe in den Tagen der Pfingstbewegung. Und da wollen wir doch alle Hand aufs Herz legen. Die Menschen kamen von weit und breit. Sie hörten das Wort Gottes und sie empfingen. Es war fast ein göttliches Muss. Es gehörte zusammen. Verkündigung und Erlebnis gehören bei Gott zusammen. Wenn ein meilenweiter Abstand ist, oder um in unserer Sache zu sprechen, ein jahrelanger Abstand ist, dann geraten wir eines Tages in Verzweiflung. Und es muss dahin kommen, dass wir ein lebendiges Zeugnis dessen sind, was Gott für diese Zeit verheißen und geoffenbart hat. Und wenn wir es ganz richtig betrachten, dann haben wir die Botschaft doch so gut begriffen, dass der Weg der Gemeinde durch Rechtfertigung, durch Heiligung, durch Taufe im Heiligen Geist und dann in die Vollendung hinein, um als Braut dem Bräutigam entgegengeführt zu werden. Und das müssen wir uns alle mit ganzem Ernst zu Herzen nehmen. Es gibt keinen, der daran vorbeikommt. Und wenn es uns so packt, innerlich so ergreifen könnte, dass wir einfach nicht anders könnten als sagen, Herr, hier sind wir, dein Wort ist nie leer zurückgekehrt. Soll es heute anders sein? Hast du dich geändert? Wo fehlt es? Woran liegt es? Gott hat alles getan. Und wir müssten fast sagen, wenn alle anderen Mühe haben sollten oder gehabt haben, dann ist es mit uns sicher nicht ganz so. Denn wann gab es eine Zeit seit den Tagen des Herrn und des Urchristentums, wo sich Gott als der Lebendige und Wahrhaftige in einer solchen Weise bestätigt hat wie in unseren Tagen? Wir können die Aufnahmen von der Feuersäule sehen. Wir können das Bild mit der Wolke sehen. Alles übernatürliche Bestätigungen, dass Gott seinen Knecht gesandt, seinen Propheten beauftragt, um die letzte Botschaft zu bringen. Es sind doch Wunder und Zeichen am Himmel und auf Erden geschehen. Eine Entschuldigung gibt es nicht. Und das bringt uns innerlich in eine ganz große Not hinein. Nicht in eine Verzweiflung, aber in ein Verlangen, das Gott doch bestätigen möchte, was er in seinem Worte gesagt hat, dass wir alle ein lebendiges Zeugnis des Werkes Gottes in diesen Tagen sein könnten, dass dem göttlichen Wort die göttliche Tat, das Erlebnis mit Gott folgen könnte. Und wenn wir alle dahin kommen, dass wir sagen, Herr, wir gehen nicht von hier, es sei denn, du hast uns gesegnet. Wir haben in dem Lied von Jakob gesungen, dass wir die Himmelsleiter sehen. Und der Herr hat es ja im Johannesevangelium im 1. Kapitel gesagt, ihr werdet noch Größeres sehen. Ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes herab und hinauf steigen. Wir haben die größten Verheißungen aller Zeiten. Alles ist zusammengefasst worden und ist uns aufgetischt worden. Der Herr hat uns einen reichen Tisch im Angesicht unserer Feinde bereitet. Und wir sind dankbar für jedes Wort, für jede Belehrung, für jede Segnung, für jedes Erlebnis, das wir schon gemacht haben. Andererseits drängt wohl die Zeit und wir sind unter dem gewissen Eindruck, dass Gott mit Macht etwas tun möchte. Und die Heilige Schrift sagt, dass alle Propheten des Alten Testaments natürlich bis auf Johannes geweissagt haben, und von da an wird das Reich Gottes verkündigt. Und wer Gewalt antut, der dringt mit Gewalt hinein. Also, Gott will, und davon bin ich felsenfest überzeugt, Gott will das gepredigte Wort, Gott will seine Botschaft mit allem, was dazu gehört, zum Leben hervorbringen. Er will sich selbst in denen bestätigen, die sein Wort aufgenommen haben. Er will Zeugnis davon ablegen. Und ich meine, wenn wir das auch wie eben von Saulus hören, es sind alles herrliche Erlebnisse. Und ich hab's euch gesagt, als ich in Damaskus war und die Brüder voller Begeisterung sagten, Bruder Frank, wenn du sonst schon nichts sehen möchtest, aber die Stätte, wo der Herr dem Saulus begegnete und in dem Licht erschien, die musst du unbedingt sehen. Gut, ich bin mitgefahren, aber in meiner Seele brannte doch ein ganz anderes Verlangen, als eine alte Straße oder einen alten Torbogen zu sehen oder eine alte Mauer. Das war doch nicht das Verlangen meines Herzens, sondern dem Herrn so zu begegnen, wie Saulus ihm begegnet war. Und wenn wir recht zugehört haben, Da wird gesagt, dass Saulus sich ja so weit vergessen hatte, dass es ihm nicht genügte, um Jerusalem oder um Tarsus herum oder sonst wo, sondern er hat sich ereifert, hervorgetan nach dem jüdischen Gesetz, natürlich unsträflich erfunden, wie er meinte, wo das Gesetz ihm geboten hat, solches zu tun, wie er tat, weiß ich zwar nicht, aber das soll jetzt auch nicht unser Thema sein. Aber wenn der Herr einem solchen Menschen begegnen kann, der voller Wut ist, der aufgebracht ist, der Männer und Frauen, wie wir gelesen haben, binden lässt, ohne Richter zu sein, ohne Staatsanwalt zu sein, ohne Polizist zu sein, ohne irgendeine Befugnis, dass dieser religiöse Eifer mit ihm durchgeht und der Herr einem solchen Manne begegnet und sagt, so, bis hierher und nicht weiter, von jetzt ab sollst du ein auserwähltes Rüstzeug für mich sein. Wenn das bei Gott so möglich ist, dann dürfte für uns alle eine sehr gute und reelle Chance bestehen, vor Gott zu treten. Mit einem solchen Verlangen in unserem Herzen, dass Gott sich offenbaren, dass er sein Wort bestätigen, ja, dass er Realität in uns und durch uns hervorbringen könnte. Wir alle sind uns darüber im Klaren, dass wir das Ziel nicht im Zugelassenen, sondern allein im vollkommenen Willen Gottes erreichen werden. Wie dieser vollkommene Wille Gottes aussieht, können wir vielleicht im Moment nicht beurteilen. Aber eins dürfen wir sagen, er wird uns gemäß seinem Worte leiten, denn sein Wille ist in seinem Worte festgelegt worden und das ein für allemal. Und er hat seinen Geist gegeben, der uns in alle Wahrheit hineinführt. Also die Bitte, die auf meinem Herzen liegt, ist doch die, dass Gott durch uns verherrlicht werden könnte, dass die biblische Verkündigung biblische Resultate zeitigen und biblische Erlebnisse der Einzelnen zur Folge haben könnten. Ich glaube, Gott können wir nach wie vor ganz und gar vertrauen. Was hindert uns daran, Gott völlig und ganz zu glauben? Er steht doch zu seinem Wort, zu seinem Volk. Was uns trifft, das trifft ihn. Er sagt doch, was ihr einem den Geringsten getan habt, die an mich glauben, das habt ihr mir getan. Aber auch, was ihr ihnen nicht getan habt, das habt ihr mir nicht getan. Ich war hungrig, ihr habt mich nicht gespeist. Ich war krank, ihr habt mich nicht besucht und so weiter. Wir sehen doch, dass er als Haupt mit seinem Leibe, mit seinen Gliedern verbunden ist, dass das alles eine göttliche Einheit bildet. Und dann ist uns insofern schon geholfen, wenn wir einsehen, dass die Hand oder der Fuß oder welch ein Glied des Leibes auch immer ja nicht in eigene Regie zu handeln hat, sondern die Instruktionen kommen doch vom Haupt. Und Christus ist das Haupt und wir als sein zusammengefügter Leib. Und darauf müssen wir jetzt die Betonung legen, nicht nur aus vielen Völkern und Sprachen und Nationen gekommen und in einer Vielfalt von Ansichten geblieben, sondern zu einer göttlichen Einheit unter der Verkündigung dieser letzten Zeit zusammengeführt und durch den Heiligen Geist zu diesem göttlichen Organismus zusammengetan, damit Gott sich offenbaren kann. Gott ist ein lebendiger Gott und er hat keine toten Glieder an seinem Leibe. Wenn ein Glied abgestorben ist und von dem Leben nicht mehr durchdrungen wird, dann ist es mehr ein Hindernis als eine Hilfe. Der Herr will aus uns lebendige, an seinem Leibe befindliche und zu seinem Leibe gehörende Glieder machen, die von seinem Leben durchdrungen sind und die dem leisesten Wink folgen können und tun, was er als das Haupt getan haben möchte. Wenn wir den irdischen Leib betrachten, ich sage der Hand kein einziges Mal, nimm jetzt die Brille oder nimm jetzt die Bibel. Es geht alles automatisch, ohne dass irgendwelche Dinge gesagt, wie ich sage nicht Fuß, erhebe dich jetzt oder setz dich jetzt, und alles geht voll und ganz automatisch. Das Haupt dirigiert jede Funktion, jede Tätigkeit, alles ist doch von oben her unter Kontrolle. Wenn wir das doch einmal, und das müssen wir erleben, auf den Leib des Herrn übertragen sehen könnten, dass wir in einer solch göttlichen Harmonie zusammengefügt worden wären, dass alles so richtig vollautomatisch gehen könnte. Wir leben ja in einer Zeit, wo das Automatische dem schwerfälligen manuellen Platz machen muss. Und warum nicht auch im Geistlichen? Ihr mögt sagen, dahin ist ein sehr weiter Weg. Könnte sein, wenn wir es zu tun hätten. Aber wenn wir auf Gott vertrauen, dann genügt einem Saulus ein einziges Erlebnis. Und von der Stelle an ist er ein neuer Mensch, ein verwandelter Mensch. Und es wurde ihm gesagt, gehe hin, dort wird dir gesagt werden, was du tun sollst, und lass dich taufen und deine Sünden abwaschen, indem du den Namen des Herrn anrufst, weil es gerade der Bibelvers ist. Er wird von vielen missverstanden, weil sie ihn nicht ganz lesen. Sie sagen, die Vergebung oder Abwaschung der Sünden ist in der Taufe. Nein, die Vergebung der Sünden ist in dem Blute des Lammes. Die Taufe ist eine Bestätigung, dass deine Sünden vergeben sind. Und es steht ja wörtlich geschrieben, stehe auf, lass dich taufen und rufe den Namen des Herrn an, damit deine Sünden abgewaschen werden. Also im Anrufen des Namens des Herrn. Aber das ist ja heute Abend nicht unser Thema. Hier in Psalm 80 wird uns gesagt, Psalm 80, O Hirte Israels, merk auf, der du Josef leitetest wie eine Herde, der du thronst über den Cheruben, erscheine. als Anführer Ephraims und Benjamins und Manasses, biete deine Heldenkraft auf und komm uns zur Hilfe. Ist das nicht ein wunderbares Wort? Gott braucht keinen Menschen, der sagt, Moment mal, das werde ich schon tun. Gott braucht Werkzeuge, Gefäße, die nichts können, sich ihm aber zur Verfügung stellen, damit er sie gebrauchen kann. Und als solche Gefäße wollen wir uns dem Herrn weihen und sagen, o Gott, wir halten es nicht länger aus. Wir haben die größte Botschaft aller Zeiten gehört. Wir haben die tiefste Belehrung in einem Umfang bekommen, wie sie nie zuvor auch keinem der Apostel und Propheten in einer solchen Weise kundgetan worden ist. Da mag jemand denken, holst du nicht zu weit aus? Tust du einem Petrus und einem Paulus nichts zuleide? Nein, bei weitem nicht. Auch diese Männer haben vor fast 2000 Jahren doch auf all die Dinge gewartet, die jetzt am Ende der Tage in diesem prophetischen Zeitalter in Erfüllung gehen. Petrus und Paulus waren schon längst beim Herrn, als Johannes auf der Insel Patmos die abschließende Offenbarung Jesu Christi bekam, als ihm das Geheimnis der sieben Sendschreiben und der sieben Leuchter überhaupt kundgetan wurde. Und wir dürfen heute als von Gott Begnadigte zurückschauen und das, was Gott durch Mose, durch Abraham, Isaak und Jakob, durch alle Propheten und alle Apostel geredet hat, in das Gesamtprogramm Gottes hineinfügen und so den ganzen Ratschluss Gottes verkündigen, wie er für diese Zeit verkündigt werden muss. Noah verkündigte ihn, soweit er damals zutraf. Alle anderen haben stückweise von dem geredet, was kommen würde, haben geweissagt von der Gnade und von dem, der kommen würde, um uns zu retten. Dann aber, als die Zeit erfüllt wurde, hat Gott dieses gesamte Reden aus einer Zeitspanne von gut 3.500 oder 3.600 Jahren zusammengefasst und hat es erfüllt und in Christus Realität werden lassen. Ein Prophet hat selten vom anderen gewusst, aber alle haben durch denselben Geist geredet. Heute dürfen wir sehen und nicht nur das, sondern zusammenfassen, was Gott durch sie alle gesprochen hat. Es heißt hier, der du über den Cheruben wohnst oder thronst, erscheine. Als Anführer Ephraims und Benjamins und Manasses, biete deine Heldenkraft auf und komm uns zu Hilfe. O Gott, stelle uns wieder her und lass dein Angesicht leuchten, damit uns Rettung widerfährt. Es gibt eine andere Bibelstelle, in der steht, die Rettung kommt vom Herrn. Und eine solch göttliche Rettung wollen wir erleben, mit grundsätzlich allem, was dazu gehört, ohne den geringsten Abstrich. O Gott, stelle uns wieder her und lass dein Angesicht leuchten, damit uns Rettung widerfährt. O Herr, Gott der Heerscharen, wie lange noch raucht dein Zorn trotz der Gebete deines Volkes? Es ist immer gebetet worden, aber hat Gott immer geantwortet? Hat er immer erhört? Du hast uns Brot essen lassen und uns eimerweise getränkt mit Tränen. Du hast uns gemacht zum Zankapfel unserer Nachbarn und unsere Feinde spotten über uns. Wenn es kommt, dann kommt's. Dann kommt's auf einmal. Und dann kommt's von allen Seiten. Und dann haben wir keinen Ausweg mehr, aber eine Zuflucht. Wohl dem Menschen, der nicht den Ausweg, sondern die Zuflucht sucht und auch findet. Wenn wir das hier vergleichen, es gibt ja kaum eine Situation, die in den Psalmen nicht beschrieben worden wäre. Du hast uns zum Zankapfel unserer Nachbarn gemacht und unsere Feinde spotten über uns. Und dann in Vers 8, O Gott der Heerscharen, stelle uns wieder her und lass dein Angesicht leuchten, damit uns Rettung widerfährt. Möge das unser Gebet heute Abend sein. Wir sind ja nicht hier, um zu predigen, sondern mit Gott zu reden. Sind Gebetsanliegen, Nöte sind überall. Man sollte es kaum für möglich halten. Aber der Teufel geht wirklich umher wie ein brüllender Löwe und sucht zu verschlingen, wen er nur verschlingen könnte. Aber dann schauen wir auf das Lamm Gottes, auf den Löwen aus dem Stamme Juda, auf den Wurzelspross Davids, der überwunden hat und der ja auch den Feind besiegt hat und der sagen konnte, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Geliebte, lasst uns diese Sache gemeinsam ernst nehmen und sagen, Herr, du hast Abraham gegeben, was du ihm verheißen. Du hast an Isaak erfüllt, was du ihm zugesagt. Du hast in Jakob deinen Bund bestätigt. Und wir könnten fortfahren, ein gesamtes Register aufzuzählen von dem, was Gott getan hat. Und wenn wir dann in den Anfang des Neuen Testaments schauen, in welch wunderbarer Weise der Herr auch dort nicht nur geredet, sondern erfüllt hat. Johannes hatte nicht nur eine Botschaft, er hatte das Resultat der göttlichen Botschaft und sagt dann an einer Stelle, von dem Freund des Bräutigams, der den Jubelruf der Braut hört. Und er sagt, wer die Braut hat, das ist der Bräutigam. Aber der Freund des Bräutigams steht da und hört den Jubelruf der Braut. Schon da hat die Braut des Lammes begonnen. Schon da ist ein Volk dem Herrn herausgerufen und zugeführt worden, Menschen, die in die Erlösung mit eingeschlossen waren, immer war ein Resultat der göttlichen Verkündigung. Und heute in der Predigt, die wir gerade übersetzen, da spricht Bruder Brenhim zu etwa 120 Leuten, fast in einer Stubenversammlung, und er sagt, ihr seid das Resultat dieser Botschaft der Verkündigung des Wortes Gottes. Ihr Lieben, wir stellen keinem etwas in Absprache, aber wir sind einfach göttlich noch nicht ganz zufriedengestellt. Wir sagen, wie der Prophet Jesaja, das Bett ist zu kurz, dass man sich darin ausstrecken könnte, und die Bettdecke ebenfalls, dass man sich damit zudecken könnte. So ist das doch. Man streckt sich, aber es reicht nicht. Oben guckt der Kopf raus, unten die Füße. Irgendetwas ist nicht, wie es sein sollte. Und dennoch wissen wir, dass unser Herr sagte, ich bin gekommen, auf dass ihr Leben und volles Genüge habt. Wir müssen einmal an die Großzügigkeit unseres Gottes glauben und ihn bei seinem Worten nehmen, nicht mit Fanatismus, sondern mit Glauben. Das ist doch der große Unterschied. Nicht die Stühle klopfen oder laut sein, unnötig, sondern mit dem ganzen Herzen den Herrn anrufen. Und ihr werdet sehen, es wird hervorkommen, denn es ist gesät worden. Und diese göttliche Saat wird hervorkommen. Ach, dass Gott alles zusammenfassend an Erlebnissen geben könnte, wie er sein Wort aus all den Zeitaltern zusammengefasst und uns aus Gnaden diese Belehrung geschenkt hat. Wie Bruder Brenhim sagte, fällt ja in der letzten Zeit beides zusammen. Der Früh- und der Spätregen, die Belehrung und der Segen Gottes, der als Frucht hervorkommt. Und so wollen wir dem Herrn wirklich vertrauen, ihn bei seinem Worte nehmen, uns auftun, mit ihm reden, weil er mit uns geredet hat. Und da sein Wort in unsere Herzen fiel, haben wir das Recht, nicht auswendig, sondern inwendig mit ihm zu reden und ihm das zu sagen, was gerade in unser Herz kommt. Und möge es doch eine Verheißung sein, die Gott in seinem Worte gab. Ich werde alles wiedererstatten, was verloren gegangen ist. Diese Predigt hielt Bruder Brenhim im August 55 in Karlsruhe von Joel. Ich werde euch all diese Jahre wiedererstatten. Heute ist das aktueller und näher, als es damals war. Und deshalb werden wir im Glauben zum Herrn kommen und ihn gemeinsam anrufen in der Überzeugung, dass er Gebete erhört und antworten wird, wie wir es gelesen haben. Wenn wir auch zum Zankapfel geworden sind, wenn auch alles Negative da sein mag, heute schauen wir mal auf den Herrn, der so treu, so gnädig mit uns geredet hat. Und das göttliche Reden hat immer nur einen Zweck, nämlich den Glauben in uns an das zu bewirken, was er durch sein Wort verheißen und zu uns geredet hat. Und das wollen wir nun tun im Glauben zu ihm kommen. Lasst uns doch aufstehen und nach vorne kommen und gemeinsam beten. Haben wir es heute wirklich von ganzem Herzen begriffen, dass Gott, weil er etwas mit uns vorhat, uns das Wort der göttlichen Verheißung gab, um eine Hoffnung in uns lebendig zu machen und zu wecken. Und diese Hoffnung, die daraus kommt, führt nicht zur Enttäuschung, sondern zur Erfüllung. Ich meine, wenn wir die Bibel betrachten, haben doch alle, zu denen Gott sprach, begriffen, dass er es doch nur getan hat, um ihnen das zu geben, was er zugesagt hat. Und dasselbe sollten auch wir im Glauben mit Gottes Hilfe annehmen. Nicht mehr auf uns schauen, sondern auf den Herrn, dessen Wort unmöglich leer zurückkommen kann. Es ist unmöglich. Es ist ein lebendiges Wort, das wir aufgenommen haben. Und dieses Wort muss zur Entfaltung kommen und das hervorbringen, was es ausgesagt hat. Und da ist keine eigene Anstrengung nötig, nur zu glauben. Was sagte Maria? Mir geschehe, wie du gesagt hast, ich bin des Herrn Mann. Wollen wir wirklich im Glauben anfangen, dem Herrn ganz natürlich zu danken? Alles andere kommt von selber. Das Übernatürliche kommt dann schon. Man muss anfangen, Gott ganz natürlich zu danken. Und dann kommt das Übernatürliche. Wer nicht natürlich beginnt, bei dem wird's gar nicht kommen. Aber ich hoffe, dass wir es wirklich begriffen haben. Es kann sein, weil wir eine lange Wartezeit hinter uns haben, dass es uns schwerfällt, diesen Anschluss zu finden. Aber eins darf ich noch sagen, und das nicht um unsretwillen oder Fragen, ist vielleicht besser formuliert. Hat uns Gott nicht in seinem klaren und wahren, geoffenbarten Worte erhalten? Wir mögen für eine ganze Zeit bemitleidet worden sein, als Menschen, die irgendwie nicht ganz, die nicht mitgerissen wurden mit irgendwelchen Richtungen oder Bewegungen. Aber wir möchten nur eine Richtung, und die muss Himmel an sein. Nur Gott soll zu seinem Recht kommen. Wir werden nicht vergeblich gewartet haben. Im Gegenteil, Gott wird in seiner Treue sein Wort erfüllen. Wir brauchen unsere Stimmen vielleicht auch gar nicht heiser zu beten, aber mal ganz klar mit dem Herrn sprechen, wie ein Freund mit seinem Freunde spricht, und sagen: Herr, du hast mit mir geredet. Ich habe dein Wort aufgenommen und ich glaube, dass du es bestätigen und erfüllen wirst. So ganz natürlich danke. Ja, und alles andere ist dann Gott überlassen. Lob und Dank sei dem Herrn.